Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Eliane Grewe. Gott näher zu kommen, das ist das Ziel jeden christlichen Betens und dazu verhilft uns auch die katholische Kirche mit ihrer Liturgie. Die Liturgie und die Sakramente, Gottesdienste und Momente, in denen wir Gott besonders begegnen können, seine Gnade ganz besonders greifbar auch erfahren können. Und darüber sprechen wir heute ausgehend vom Katechismus der katholischen Kirche. Wir lesen heute gemeinsam mit der Theologin Dr. Margarete Strauß im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche in unserer Reihe Was wir glauben, der Katechismus erklärt. Dr. Margarete Strauß ist katholische Theologin und Bloggerin und sie liest und kommentiert heute mit uns und für uns die Artikel 221 und folgende im Kompendium, in denen es um die Liturgie, besonders in Bezug auf den dreipersönlichen Gott geht. Und da starten wir direkt mit der ersten Frage im Artikel 221. Da fragt das Kompendium, inwiefern ist der Vater Ursprung und Ziel der Liturgie? Dazu jetzt hier im Katechismus bei Radio Horeb Dr. Margarete Strauß.
Inwiefern ist der Vater Ursprung und Ziel der Liturgie? Mittlerweile haben wir das Glaubensbekenntnis hinter uns gelassen und befinden uns im großen Kapitel über das christliche Mysterium, das nämlich gefeiert wird in der Liturgie, in den Sakramenten. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, inwiefern der Vater Ursprung und Ziel der Liturgie ist. Gott ist anwesend, ganz besonders in der Eucharistie. Auf welche Art und Weise ist der dreifaltige Gott zugegen? Welche Rolle spielt Gott in seiner Dreifaltigkeit? Und dementsprechend fangen wir heute an, uns über den Vater Gedanken zu machen, bevor es dann um Christus geht und dann um den Heiligen Geist. Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche heißt es, in der Liturgie überhäuft uns der Vater in seinem fleischgewordenen, für uns gestorbenen und auferstandenen Sohn mit seinen Segnungen und ergießt den Heiligen Geist in unsere Herzen aus. Zugleich preist die Kirche den Vater in Anbetung, Lob und Danksagung und bittet um das Kommen seines Sohnes und des Heiligen Geistes. In diesen wenigen Sätzen wird ein ganz großer Umfang an Artikeln des Katechismus zusammengefasst. Es ist ein sehr dichter Text, der uns zeigt, Liturgie ist etwas, das geht von zwei verschiedenen Bewegungen aus. Die erste Bewegung kommt von Gott selbst, von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und gleichzeitig sind wir, die Gemeinschaft der Gläubigen, jene, die eine Bewegung zu Gott hin haben. Und alles, was wir an Bewegung zu Gott hin haben, Anbetung, Lob und Danksagung, sind bereits Antwort auf das zuerst an uns Ergangene von Gott. Vertiefen wir diese zusammenfassenden Aussagen, indem wir in den Katechismus schauen. Und dort heißt es mit Verweis auf den heiligen Paulus, der in seinem Epheserbrief sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Das ist eine ganz trinitarische Aussage, ganz den dreifaltigen Gott zusammenfassend. Gott, der uns etwas gibt, der uns überschüttet, der uns nicht nur etwas gibt, sondern alles gibt in Überfülle, und zwar durch Christus und durch den Heiligen Geist. Und im Epheserbrief kommt auch zum Ausdruck, dass Gott für uns von Anbeginn der Zeit das ewige Heil vorgesehen hat. Dass wir erlöst werden, stand schon fest vor Erschaffung der Welt. Alles, was der Vater als Plan für seine Schöpfung vorsieht, ist ein Plan des Heils. Sein Plan mit uns Menschen ist, dass wir geheiligt werden, dass wir ganz in der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott ewig leben können. Und durch das Erlösungswerk, das schon eben feststand, das Christus erwirkt hat am Kreuz, ist für uns die Gotteskindschaft schon bereitgelegt. Gott sieht uns als seine Kinder vor, in der Familie Gottes. Und wie werden wir Kinder Gottes? Durch die Gnade und durch die Heiligung, die geschieht durch den Heiligen Geist. Ganz konkret in der Taufe. In der Taufe nehmen wir diese Gotteskindschaft an. Wir nehmen sie nicht nur an, sondern wir werden neu geboren im Heiligen Geist. Gott möchte für uns nur das Beste. Und das wird ausgedrückt durch den Begriff des Segens. Segnen, so der Katechismus, ist eine göttliche Handlung. Eine göttliche Handlung, und Segen ist immer lebensspendend. Segen ist immer vom Vater ausgehend. Alles Gute kommt von Gott. Alles Gute kommt vom Vater, der uns den Segen schenken möchte, insbesondere durch die Liturgie. Also wenn wir Segen im Leben haben möchten, bekommen wir die volle Portion, insbesondere durch die Feier, durch die gläubige Mitfeier der Liturgie, der Eucharistie. Der Segensbegriff ist zweierlei zu verstehen, durch das griechische Wort eulogia bzw. das hebräische Wort beracha. Gott gibt uns alles Gute, das ist der Segen, was wir eben mit dem deutschen Begriff des Segens ausdrücken. Aber wir geben Gott auch zurück, nur das Beste, und zwar das, was ihm zusteht, Lob, Dank, Anbetung. Und da wird eben im Griechischen, also wenn wir das Neue Testament im Originalwortlaut lesen, aber auch schon aus dem Alten Testament herkommend, deshalb auch das Hebräische, dasselbe Wort benutzt. Die Beracha und die Eulogia, das, was wir mit der Benedictio auf Lateinisch dann haben, wir geben Gott das Beste, was ihm zusteht, zurück. Alles, was von Gott kommt, ist gut und nur gut. Und deshalb ist auch unsere Geschichte mit Gott eine Heilsgeschichte. Im Katechismus heißt es unter der Nummer 1082, in der Liturgie der Kirche wird der Segen Gottes vollkommen geoffenbart und mitgeteilt. Also sozusagen eine Verdichtung. Der Vater wird als Ursprung und Ziel allen Segens der Schöpfung und des Heiles anerkannt und angebetet. In seinem fleischgewordenen, für uns gestorbenen und auferstandenen Wort überhäuft er uns mit seinen Segnungen, und durch das Wort legt er uns die Gabe aller Gaben, den Heiligen Geist, ins Herz. Und bei der Nummer 1083 heißt es im Katechismus, dass von daher man eine doppelte Dimension der christlichen Liturgie versteht, als Antwort des Glaubens und der Liebe auf die geistlichen Segnungen, mit denen der Vater uns beschenkt. Wie gesagt, das Erste kommt von Gott auf uns herab. Er schenkt sich uns. Das ist auch ein Spezifikum des Christentums, dass hier Gott selbst auf uns zugeht. Offenbarung ist eine Bewegung Gottes, ein dialogisches Geschehen, bei dem eben Gott uns zuerst anspricht. Ob Abraham, Noach, Mose und wie sie alle heißen, die ganzen Heilsgestalten des Alten Testaments und dann eben im Neuen Testament selbst kommt, um ganz uns zu begegnen, sogar von Angesicht zu Angesicht. Das kommt immer zuerst. All unser Reden, unser Tun ist bereits Antwort auf dieses zuerst Ergangene von Gott. Und diese doppelte Dimension zeigt sich in der Liturgie.
Dr. Margarete Strauß, Theologin aus Hagen am Teutoburger Wald, hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Es geht um die Liturgie und die Beziehung der Liturgie der katholischen Kirche zum dreipersönlichen Gott. Gerade die Frage, inwiefern ist der Vater Ursprung und Ziel der Liturgie? Die folgende Frage im Artikel 222 im Kompendium: Welches Werk verrichtet Christus in der Liturgie? Die schauen wir uns jetzt an gemeinsam mit Dr. Margarete Strauß hier bei Radio Horeb in der Katechismus-Sendung.
Welches Werk verrichtet Christus in der Liturgie? Im Kompendium des Katechismus heißt es dazu: In der Liturgie der Kirche bezeichnet und verwirklicht Christus vor allem sein Passiamysterium. Indem er den Aposteln den Heiligen Geist spendete, gab er ihnen und ihren Nachfolgern die Vollmacht, das Heilswerk zu vollziehen. Und zwar durch das eucharistische Opfer und die Sakramente, in denen er selbst wirkt, um den Gläubigen aller Zeiten und in aller Welt seine Gnade mitzuteilen. Im Katechismus werden sehr viele verschiedene Artikel dazu gebracht, die die heilsgeschichtliche Rolle des Sohnes zusammenfassen oder aufzeigen, die zudem in der Liturgie fortbesteht. Christus ist nicht mehr in Menschengestalt unter uns. Er sitzt zu Rechten des Vaters, und wir sind nun heilsgeschichtlich angekommen in der Zeit der Kirche, die sein Leib ist. Er handelt aber dennoch, und er ist genauso gegenwärtig unter uns wie in Menschengestalt damals, nun aber eben unter den Gestalten von Brot und Wein, in eucharistischer Gestalt insbesondere, Wir glauben an die Realpräsenz. Er ist ganz real gegenwärtig mit Leib und Blut, Seele und Gottheit. Er handelt durch die Sakramente, die er zur Mitteilung seiner Gnade eingesetzt hat. Wenn wir Gnade empfangen wollen, und das beginnt schon mit der Taufe, die Taufgnade, die heiligmachende Gnade, wenn wir die Gnaden Gottes haben möchten, dann müssen wir damit zur Kirche gehen. Die Kirche ist der Leib und durch diesen Leib handelt Christus das Haupt in den Sakramenten. Und die Kirche ist mit dem Heiligen Geist beseelt, was wir an Pfingsten feiern, als der Heilige Geist auf die Apostel herabkommt. Es ist der Beginn, der Anstoß und so lebt der Heilige Geist. Es ist der Atem. Der Atem, wenn Christus in der Eucharistie der Herzschlag ist, ist der Heilige Geist der Atem der Kirche. Die Eucharistie ist wesentlich die Feier des Passiamysteriums, so der Katechismus. Während seines Erdenlebens, heißt es im Katechismus, kündigte Jesus durch sein Lehren das Passiamysterium an und nahm es in seinen Taten vorweg. Als dann seine Stunde gekommen war, durchlebte er das einzige Ereignis der Geschichte, das nicht vergeht. Das einzige Ereignis der Geschichte, das nicht vergeht, wie kann das sein? In jeder heiligen Messe wird dieses Ereignis vergegenwärtigt, in die jeweilige Gegenwart geholt. Wir sind in der Eucharistie vielleicht sichtbar um den Altar versammelt. Aber wir sind noch viel mehr. Wir sind versammelt auf dem Kalvarienberg. Christus wird nicht jedes Mal neu ans Kreuz geschlagen. Es ist ein einmalig geschehenes Ereignis, das aber, wie gesagt, vergegenwärtigt wird. Alles, was Christus ist und alles, was er für alle Menschen getan und gelitten hat, nimmt an der Ewigkeit Gottes teil. Deshalb kann es eben vergegenwärtigt werden. Also es nimmt an der Ewigkeit Gottes teil, steht somit über allen Zeiten und wird ihnen gegenwärtig. So formuliert es der Katechismus. Also das Ereignis des Kreuzes, aber auch der Auferstehung ist etwas Bleibendes und zieht alles zum Leben hin. Aber wie kann das sein, wenn das Christus erwirkt hat, dass dann nicht Christus am Altar steht, sondern ein Priester oder ein Bischof? Das hat zu tun mit der Sendung. So wie der Vater den Sohn gesandt hat, so hat Christus die Apostel gesandt. Und zwar nicht nur, um das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkünden, sondern auch, um das Opfer und die Sakramente zu vollziehen. Das beginnt schon alles in der Zeit, in der Jesus mit seinen Aposteln immer zu unterwegs ist, immer zusammen ist, was mündet im Abendmahlsaal, aber auch, als Christus als Auferstandener zu ihnen kommt, sie anhaucht und ihnen den Heiligen Geist verheißt. Und dieser Heilige Geist ist es, durch den Christus gegenwärtig ist. Einerseits in der Person des Priesters, des Geweihten, in der Person. Es ist nicht der Priester, der handelt, der die Sakramente spendet. Es ist Christus selbst, der wirkt. Er ist das Subjekt. Und durch den Heiligen Geist, der herabgerufen wird im Hochgebet auf die Gaben von Brot und Wein, wird Christus in den eucharistischen Gestalten gegenwärtig. Christus ist natürlich auch gegenwärtig durch das Wort, das gesprochen wird, ganz besonders, wenn er selbst zu Wort kommt in den Evangelien. Aber es ist noch mehr, denn diese irdische Liturgie, die wir feiern, ist ein Vorausblick, ein Vorgeschmack auf das himmlische Jerusalem, auf die himmlische Liturgie. Wir beteiligen uns an der himmlischen Liturgie, wenn wir uns vereinen mit allen Engeln und Heiligen und zusammen heilig beten, heilig, heilig, heilig. Und was hier eben vorübergehend gegeben ist in der Liturgie, das erhoffen wir dann auf vollkommene Weise, dass auch wir ein Teil dieser Gemeinschaft werden, zu der wir alle berufen sind, nämlich ganz bei Gott zu sein in der Ewigkeit, ihn von Angesicht zu schauen und ihn anzubeten in der himmlischen Liturgie.
Christus und die Liturgie, darüber spricht hier Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin, in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Das Gesagte können wir jetzt bei etwas Musik ein bisschen zu Herzen gehen lassen und danach schauen wir auf die dritte Person der göttlichen Dreifaltigkeit, auf den Heiligen Geist und wie der Heilige Geist in und durch die Liturgie der Kirche wirkt. Das gleich hier beim Katechismus bei Radio Horeb. Thank you. Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever. Der Heilige Geist in der Liturgie der Kirche, das Wirken des Heiligen Geistes in der Liturgie der Kirche. Darauf schauen wir jetzt hier im Katechismus bei Radio Horeb gemeinsam mit Dr. Margarete Strauß. Sie liest mit uns im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche.
Wie wirkt der Heilige Geist in der Liturgie an der Kirche? Dazu heißt es im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche: In der Liturgie wirkt der Heilige Geist auf das Engste mit der Kirche zusammen. Er bereitet die Kirche auf die Begegnung mit ihrem Herrn vor. Er ruft Christus dem Glauben der Versammlung in Erinnerung und bezeugt ihn. Er vergegenwärtigt und aktualisiert das Mysterium Christi. Er vereint die Kirche mit dem Leben und der Sendung Christi und lässt die Gabe der Gemeinschaft in ihr Frucht bringen. Auch hier kommt wieder sehr viel zusammen, was man in Gänze natürlich im Katechismus in vielen Artikeln nachlesen kann. Einige Dinge wollen wir jetzt im Folgenden noch vertiefen. Der Heilige Geist und die Kirche sind ganz eng miteinander verbunden. Der Heilige Geist ist ihr Atem. Es ist ihr Atem. Durch ihn ist die Kirche überhaupt zum Leben erweckt. Alles ist schon zugrunde gelegt worden. Die Sakramente waren schon gestiftet. Die Apostel beteten in Erwartung um den Heiligen Geist und warteten darauf, dass nun es losgehen kann, das, was Christus ihnen alles gesagt hat, was er ihnen aufgetragen hat. Und sobald sie diesen Heiligen Geist bekamen, der ihnen auch vieles vor Augen führte, dass sie vorher noch nicht richtig verstanden haben und nun eben verbinden konnten, kombinieren konnten, nachdem sie gleichsam erleuchtet vom Heiligen Geist wurden, konnten sie ihr Werk vollbringen. Von da an begann die Kirche zu sein. Es ist aber auch der Heilige Geist, der immer wieder uns reinigt, uns wieder neu heiligt, der uns auch die heiligmachende Gnade wieder neu schenkt. Also zum Beispiel durch die Sündenvergebung, die wird auch erwirkt durch den Heiligen Geist. Er ist es, der uns also auch bereitet auf die Begegnung mit Christus. Wenn wir Christus begegnen wollen, auch gerade in der Eucharistie, ihn empfangen möchten, dann müssen wir eine gewisse Disposition haben. Wir müssen darauf vorbereitet sein, sollten nicht im Stand der Sünde sein. Es ist also der Heilige Geist, der uns auf diese Begegnung mit Christus vorbereitet, indem wir zum Beispiel gläubig mit gläubigen Ohren das Wort Gottes hören und so er uns schon erfassen kann, das Feuer in unserem Herzen entzünden kann, dass auch wir, so wie die Emmaus-Jünger sagen können, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als der Herr unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Es ist der Heilige Geist, der unsere Augen öffnet, um das überhaupt erst einmal zu erfassen, was Gott uns sagen möchte. Er erinnert uns daran, was Christus uns gesagt und getan hat und bekundet Christus. Er ist es, der dann eben auch herabgerufen wird im Hochgebet auf die eucharistischen Gaben, sodass sie gewandelt werden. Wenn man so will, ist der Heilige Geist es auch, der das Haupt, Christus, mit seinem Leib, die Kirche, verbindet. Im Katechismus heißt es unter der Nummer 1097 deshalb: Die liturgische Versammlung bildet eine Einheit, Kraft der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der die Kinder Gottes im einzigen Leib Christi versammelt. Also auch die Glieder untereinander, nicht nur der Leib mit dem Haupt. Sie, also die Einheit, geht über die menschlichen, nationalen, kulturellen und gesellschaftlichen Bindungen hinaus. Denn hier werden Menschen zu einer Familie, zur Familie Gottes. Man sagt immer, Blut ist dicker als Wasser, aber bei Gott ist das Wasser dicker als das Blut, das lebendige Wasser, der Heilige Geist. Er schweißt uns mehr zusammen als alles andere. Und wenn wir ganz offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes in der Eucharistie, sowie in allen Sakramenten, in allen kirchlichen Handlungen, dann werden wir verwandelt. Dann wird der Heilige Geist uns verwandeln und uns immer mehr Christus gleichgestalten. Schließlich sind auch wir gesandt durch den Heiligen Geist. Ite missa est. Geht, es ist gesandt. Im Deutschen heißt es, gehet hin in Frieden, ist so ein bisschen unglücklich formuliert, weil ite missa est wirklich die Missa, die Mission wirklich auch beinhaltet. Wir sind gesandt. Da das, was wir erfahren haben an überfließender Gnade, hinauszutragen in die Welt, in unsere Lebensumfelder.
Dr. Margarete Strauß hier im Katechismus bei Radio Horeb über den Heiligen Geist und die Liturgie der Kirche. Die Kirche, die uns durch die Liturgie und auch durch die Sakramente einen besonderen Weg zu Gott vermittelt, besondere Gnaden auch, die dort ganz spürbar von Gott herkommen, wo wir Gott ganz besonders begegnen können. Und das passiert eben ganz besonders in den Sakramenten. Und da fragt auch das Kompendium, was sind überhaupt die Sakramente und welche Sakramente gibt es? Diese ganz grundlegenden Fragen nach den Sakramenten, die beantwortet uns jetzt ausgehend vom Kompendium Dr. Margarete Strauß.
Was sind die Sakramente und welche Sakramente gibt es? Nachdem wir uns mit der Liturgie beschäftigt haben und inwiefern die heiligste Dreifaltigkeit ihre besondere Rolle spielt oder wie sie eben sich verhält zur Liturgie, wollen wir übergehen zu den Sakramenten. Was sind Sakramente? Welche Sakramente gibt es? Im Kompendium wird folgende Antwort gegeben. Die Sakramente sind sinnlich wahrnehmbare, wirksame Zeichen der Gnade, die von Christus eingesetzt und der Kirche anvertraut sind und durch die uns das göttliche Leben gespendet wird. Es gibt 7 Sakramente, die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, die Weihe und die Ehe. Wir nehmen das Ganze jetzt wieder ein bisschen auseinander und schauen uns die einzelnen Bestandteile an. Das ganze liturgische Leben der Kirche kreist vor allem um die Eucharistie, das ist das allerheiligste Sakrament. Aber natürlich sind auch die anderen Sakramente wichtig und entscheidend für uns, für unser ganzes christliches Leben. In der Kirche gibt es 7 Sakramente, die auch aufgezählt werden im Kompendium. Und allen Sakramenten gemeinsam ist, dass sie von Christus eingesetzt sind. Und eigentlich müsste man auch schon bei Christus selbst ansetzen, der nämlich das erste Sakrament ist. In seiner Gottheit und Menschheit und in seinem heilbringenden Wirken. Sein ganzes Leben ist bereits heilbringend und nimmt das vorweg, was uns in den Sakramenten dann geschenkt ist. Und das volle Potenzial, das Heilspotenzial dieser Sakramente, die Bedeutung in der Heilsgeschichte, all das ist nach und nach klar geworden. Das hat der Heilige Geist wiederum immer wieder neu aufgezeigt. Und so ist die Kirche nach und nach auf dieses kostbare Vermächtnis der Sakramente gekommen, also hat das erkannt und dessen Ausspendung genauer bestimmt. Also es war vielleicht schon von Anfang an klar, zum Beispiel was die Eucharistie anbelangt, es bestand kein Zweifel darüber, dass Christus uns die Eucharistie als immerwährende Feier auch aufgetragen hat. Aber die Art und Weise, wie es geschehen soll, diese ganzen Details, all das ist nach und nach dann bestimmt worden. Es war zum Beispiel auch nicht klar, was alles ein Sakrament ist und was nicht. Zwischenzeitlich gab es mehr Sakramente als 7, weil zum Beispiel auch das, was wir heutzutage als Sakramentalie bezeichnen, als Sakrament aufgefasst wurde oder andere Dinge und dementsprechend gab es unterschiedliche Zahlen und dann ist eben nach und nach die Siebenzahl herauskristallisiert, die natürlich auch überhaupt nicht zufällig gewählt ist. Und wenn wir Christus als das erste Sakrament bezeichnen können, dann müssen wir das auch mit seiner Kirche tun. Sie ist Wurzelsakrament, Sakrament des Heils und das kann die Kirche deshalb sein, weil sie den mystischen Leib Christi bildet. Und in den Sakramenten handelt die Kirche dann, so sagt es der Katechismus, als organisch verfasste priesterliche Gemeinschaft. Als organisch verfasste priesterliche Gemeinschaft. Priesterliche Gemeinschaft ist die Kirche zunächst einmal in jedem einzelnen Mitglied, in der Gemeinschaft aller Mitglieder durch die Taufe und Firmung. Aber es gibt auch Einzelne, die dazu bestimmt sind, die durch die Weihe eine besondere Sendung erfahren und bestellt sind, die Sakramente zu spenden. Und das ist das geweihte Amt, das hierarchische Priestertum. Und das steht im Dienst des allgemeinen Priestertums bzw. des Taufpriestertums, des gemeinsamen Priestertums aller Getauften. Aber wichtig ist bei allen Sakramenten, sie sind hingeordnet auf die Heiligung des Menschen, dass wir befähigt werden, das ewige Leben zu erlangen und dass der Leib Christi aufgebaut wird. Um Sakramente zu empfangen, muss man gut vorbereitet sein. Man muss einen Glauben haben, man muss ein gewisses Wissen haben, eine Kenntnis darüber, was die Bedeutung dieses Sakramentes ist. Und deshalb sollte man mit Sakramenten nicht um sich werfen. Und wenn wir die Sakramente würdig empfangen, dann verleihen sie uns die Gnade, die sie bezeichnen. In ihnen ist Christus selbst am Werk und dann kann er auch an uns etwas bewirken. Wir müssen dafür offen sein, wir müssen dementsprechend auch, wie gesagt, richtig disponiert sein. Das betrifft den Empfänger der Sakramente. Es ist uns auch ein Trost, dass die Gültigkeit der Sakramente aber nicht davon abhängt, ob der Spender der Sakramente im Stand der Gnade ist, wie sein moralischer Zustand ist. Thomas von Aquin sagte, das Sakrament wird nicht durch die Gerechtigkeit des Menschen, der das Sakrament spendet oder empfängt, sondern durch die Kraft Gottes vollzogen. Das ist uns ein wichtiger Grundsatz. Wir empfangen Sakramente, wir feiern vor allem das allerheiligste Sakrament und das tun wir immerzu, bis Christus wiederkommt.
Das sagt Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin und Bloggerin aus Hagen am Teutoburger Wald. Ein herzlicher Dank für die Ausführungen hier in dieser Sendung zum Kompendium zu den Lehraussagen der katholischen Kirche. Heute Thema Liturgie und der dreifaltige Gott und auch die Sakramente, ganz grundlegend. Was sind überhaupt die Sakramente und welche Sakramente gibt es? Ein herzlicher Dank auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost für die Zusammenarbeit zu dieser Reihe Was wir glauben, der Katechismus erklärt. Eine Reihe, in der wir nach und nach das gesamte Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche durchgehen, jeden Artikel gemeinsam lesen und von Experten Erklärungen dazu hören und Übersetzungen für unser ganz praktisches Glaubensleben. Wenn Sie die heutige Sendung oder auch vorherige Sendungen in dieser Reihe zu den Lehraussagen der Kirche zu allen möglichen Glaubensfragen nochmal nachhören möchten, dann schauen Sie gerne vorbei auf horeb.org, dort dann im Podcast-Bereich der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Mein Name ist Eliane Grever. Ich verabschiede mich hier aus der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Programm und Gottes Segen.